Guten Morgen miteinander. Es gibt im Internet eine ganze Seite, wo die letzten Worte, manchmal mehr oder weniger gehaltvoll, von berühmten Leuten aufgeschrieben worden sind. Ich möchte euch hier einen Anteil geben an dem. Wir haben zum Beispiel den berühmten Komponist, den Ludwig van Beethoven. Der soll Folgendes gesagt haben: Schade, schade, zu spät. Warum? Weil er die letzte Lieferung von seinem bestellten Wein nicht mehr geniessen konnte. Der Bob Marley, das war so ein sehr berühmter Sänger, der hat eigentlich noch eine gute Einsicht auf seinem Sterbebett gehabt und hat gesagt: Geld kann Leben nicht kaufen. Er wird vieles verdient haben und hätte dann gleich sterben müssen. Das sind vielleicht nicht so gehaltvolle Wörter. Wir haben aber auch hier gefunden vom Bonhoeffer, dem berühmten Theologen, der im Zweiten Weltkrieg gewirkt hat. Er ist vor einem Erschießungskommando gestanden und hat dann gesagt, mega eindrücklich: Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Da drückt Karfreitag und Ostern durch, bis seine letzten Worte. Und ich finde es sehr spannend, was die Leute so für Gedanken hatten, so kurz vor dem Sterben. In dieser langen Liste kommt auch Jesus vor und auch ihm seine sieben letzten Worte oder Sätze sind dort vermerkt. Und die wollen wir heute ein bisschen neuer anschauen. Weil mir scheint es, als ob er in seinen sieben letzten Wörtern nochmal sein Leben, seinen Dienst und sein Werk zusammengefasst hat. Jetzt aber ganz zum Anfang möchten wir einen kurzen Filmausschnitt noch schauen von der Kreuzigung, damit es uns wie bewusst wird, unter welchen Umständen Jesus die Worte gesagt hat. Also all die guten, weisen Worte hat er nicht einfach mit einem gemütlichen Tee gesagt, sondern unter grossen Qualen. Die Hintergrundmusik von diesem kurzen Clip ist klassische Musik. Also nicht, dass er dann erstaunt sind. Und zwar hat, glaube ich, im 18. Jahrhundert der berühmte Komponist Haydn hat eine ganze zweistündige Oper geschrieben zu diesen sieben letzten Worten von Jesus. Und ich denke, wenn sich jemand schon so viel Mühe gegeben hat, dann wollen wir doch das heute würdigen und darum diese Musik im Hintergrund laufen lassen. Lasst doch den Film jetzt einfach auf euch wirken. Unter diesen Umständen und bei diesem schrecklichen Leiden hat Jesus ganz bedeutende Worte gesagt. Noch ganz kurz zu den damaligen Umständen. Und zwar genau am Tag der Kreuzigung haben die Juden das alljährliche Passafest gefeiert. Das Passafest hat Gott eingeführt zu der Zeit, wo das Volk Israel in Ägypten gefangen war, also zur Zeit von Mose. Die 10. Plage ist angestanden und Gott hat alle Erstgeborenen der Ägypter töten. Und die Israeliten haben den Auftrag von Gott bekommen, dass jedes Haus ein Lamm schlachten soll und das Blut von dem Lamm an die Pfosten herstreichen. Das Blut vom Lamm war so für sie ein Schutz, sodass der Todesengel bei diesen Häusern vorbeigegangen ist. Da drückt doch schon Karfreitag und Ostern durch. Das Wort Passa bedeutet übrigens schonens Vorüberschreiten oder einfach Verschonung. Die Israeliten sind damals verschont geblieben, wegen dem Blut vom Lamm. Und genau an dem Tag, wo die Juden wieder ihr Passalamm geschlachtet haben, die Verschonung gefeiert haben, ist außerhalb von Jerusalem auf Golgatha das endgültige Passalamm Jesus Christus gestorben. Die grösste Verschonung, die die Menschheit je erlebt hat, ist am Kreuz erkämpft worden. Und niemand hat es wirklich wahrgenommen zur damaligen Zeit. Durch ihn und durch sein Blut werden auch mehr von vielem verschont. Das werden wir jetzt auch gerade in diesen sieben Sätzen sehen. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass wir am Ende dieses Gottesdienst wieder einfach Freude haben über dem, was am Kreuz passiert ist. Und ich weiss, es sind sieben Punkte, es sind vielleicht viele Punkte, ich kann nicht auf jeden einzelnen ganz genau eingehen, aber ich glaube, es gibt nachher wie so ein Bouquet, wo wir sehen, wow, Jesus, danke, was du für uns da hast. Und seine Liebe kann man durch alles durchsehen. Als Jesus am Kreuz gehangen ist, ist der erste berühmte Satz, den er gesagt hat, im Lukas 23, 34, Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Schreckliches Unrecht ist dem Jesus widerfahren. Die römischen Soldaten haben ihn gefoltert und unter schrecklichen Bedingungen haben sie ihm die Nägel durch die Hände und durch die Füße durchgerammt. Es muss grauenhaft sein. Die Soldaten und auch die geistliche Elite zur damaligen Zeit, könnte man sagen, die waren schuld am Tod von Jesus. Und dann hat Jesus gesagt, ich finde, er hätte allen Grund gehabt, um sich zu verteidigen oder um irgendjemanden Vorwurf zu machen. Nein, er hat sie sogar verteidigt und hat gesagt, sie wissen nicht, was sie tun. Natürlich haben sie gewusst, was sie tun. Das war der Römer ihr Daily Business, Leute zu kreuzigen. Aber sie haben die Tiefe von dieser Tat nicht verstanden. Sie haben nicht gecheckt, in dem Moment, wo sie den Jesus gekreuzigt haben, ist der grösste Sieg, den es je gegeben hat in dieser Weltgeschichte, errungen worden. Auf diese Unwissenheit und auf das Spitzenbeispiel an Brutalität begegnet Jesus mit einem Spitzenbeispiel an Liebe. Er verteidigt seine Mörder nicht nur, sondern er bittet sogar seinen Vater, dass er ihnen vergibt. Während dem Sterben von Jesus leuchtet doch bereits eine Frucht von Karfreitag und Ostern durch. Vergebung. Vergebung ist da. Und liebe Leute, jetzt sind es euch gerade, ich leide manchmal so an mir selber auch, dass das Wort Vergebung, ja schön, wir haben es ja, oder? Ich weiss nicht, ob wir in der Tiefe manchmal noch verstehen, dass für ein Riesengeschenk die Vergebung ist. Und ich hoffe, dass wir es heute ein bisschen mehr auch wieder begreifen. Durch das Sterben von Jesus, dem Passalam, werden wir auch verschont. Und zwar werden wir verschont von einem Leben in Schuld und Scham. Wir werden verschont von dieser Strafe, von dem Tod, von dem ewigen Getrenntsein, wo wir alle zusammen verdient hätten. Was für ein Geschenk. Da noch ein spannender Vergleich, was uns vielleicht noch ein bisschen vor Augen führt. Eigentlich hätte an diesem Tag der Barabbas gekreuzigt werden müssen. Der Barabbas war ein Mörder und das jüdische Volk durfte entscheiden, soll Jesus gekreuzigt werden oder der Barabbas. Irgendjemand durfte freigelassen werden. Und das Volk Israel hat sich dafür entschieden, dass Jesus gekreuzigt werden soll und der Barabbas, der Mörder, der darf gehen. Jetzt rein hypothetisch könnten wir uns vorstellen, dass vielleicht der Barabbas auch in der Nähe von Golgatha gestanden ist. Vielleicht hat er dann gedacht, wow, jetzt hängt der Jesus an dem Kreuz, das eigentlich für mich gezimmert worden ist. Vielleicht hat er auch gedacht, wow, jetzt leidet der Jesus den schrecklichen Tod, den ich eigentlich verdient hätte. Wir sind alles kleine Barabbasse. Wir alle hätten es verdient. Und wir sind verschont geblieben, weil Jesus für uns gezahlt hat. Was für ein riesiges Geschenk. Und weil uns so viel vergeben worden ist, weil wir so verschont geblieben sind, haben wir alle Grund, um auch anderen zu vergeben. Wir werden nicht nur verschont von einem Leben in Schuld, sondern wir werden auch verschont von einem Leben in ewigen Streitigkeiten und Vorwürfen, weil wir auch anderen Menschen vergeben können. Jesus hat in seinem Todeskampf die Nächstenliebe, die er ja in der Bergpredigt predigt hat, wunderbar vorgelebt. Er hat seinen Feinden vergeben. Und darum auch für uns. Es gibt Hoffnung, dass zerstrittene Situationen gelöst werden können, weil wir Vergebung haben. Hey, wenn nicht wir Christen, wer denn sonst können in dieser Welt leuchten, indem wir Vergebung anderen Menschen zusprechen können, indem wir wieder einen ersten Schritt auf jemanden zumachen können. Wisst ihr, wie können wir glauben in dieser Welt, wenn wir das leben und praktizieren? Darum stelle ich euch die Frage an Karfreitag, wo gibt es Menschen, wo du noch gefangen hast, wo du das Gefühl hast, ich bin im Recht, denen vergebe ich nicht. Ich glaube, Karfreitag, Ostern, die Zeit ist eine wunderbare Zeit, um da vielleicht wieder mal einfach einen Moment von der Stille nehmen und über das nachzudenken. Der zweite Satz, den Jesus am Kreuz gesagt hat, war im Lukas 23, 43, «Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein.» Zu wem sagt Jesus das Wort? Links und rechts von Jesus ist je ein Verbrecher gehangen, der auch gekreuzigt worden ist. Und währenddem der eine im Todeskampf immer noch über Jesus spottet, hat der andere am Kreuz eine tiefe Einsicht gehabt. Er hat irgendetwas verstanden. Er sagt im Lukas 23, 40 bis 42, wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Im Sterben hat er seine Schuld erkannt und er beweist einen tiefen Glauben in dem, dass er zu Jesus sagt, hey, denk an mich, wenn du heute Abend im Paradies bist. Und Jesus hat es gehört und er hat es erhört. Und stell dir mal vor, der erste Mensch, der Jesus mit ins Paradies genommen hat, war der Verbrecher. Einer, der wahrscheinlich sehr viel Dreck am Stecken hatte, der kein frommes Leben gelebt hat. Er hat nichts vorzuweisen. Nur Gnade. Riesengroße Gnade. Ein Riesengeschenk. Ich habe kürzlich den Satz gehört, wer nicht an ein ewiges Leben nach dem Tod glaubt, der muss das ewige Leben schon hier auf der Welt leben. Was für ein Stress ist das, oder? Immer das Beste aus allem müssen rauszahlen, immer noch mehr Sachen in noch kürzere Zeit reinpacken, damit wir das Gefühl haben, wir holen alles raus, was wir können. Durch Jesus sind wir verschont von so einem Leben, wo wir das Gefühl haben, wir müssen alles erlebt haben und alles erkämpft haben, weil wir wissen, das Leben auf dieser Welt ist so ein Pipifax gegen das, was schlussendlich wird kommen. In der Bibel ist uns verheißen, dass wir ein riesen Erbe werden antreten am Ende der Zeit. Uns ist der Himmel verheißen. Mir hilft das immer wieder mal, wenn ich das Gefühl habe, in meinem Leben es ist alles so gross und schwierig und weiss doch auch nicht was, wenn ich das Gefühl habe, gewisse Sachen laufen vielleicht nicht gerade so, wie ich mir das wünsche, dann hilft mir da wie einen Schritt zurückzutreten und aus der Ewigkeitsperspektive auf mein Leben runterzuschauen. Und dann merke ich, hey, so vieles, wo ich das Gefühl habe, es ist so wichtig, ist so nicht bedeutsam, wenn wir es aus der Ewigkeitsperspektive anschauen. Was für ein Geschenk, was für eine wohltuende Perspektive. Und an diesem Punkt finde ich, lohnt es sich, auch gerade wieder mal zu fragen, wenn du heute würdest sterben, wenn du da zu der Tür ausgehst, was ich ja nicht hoffe, bist du dir sicher, dass du die Ewigkeit auch mit Gott wirst verbringen? Wenn du die Frage mit Ja kannst beantworten, hey, dann freu dich einfach durch sein Sterben und sein Auferstehen am Kreuz, hat Jesus möglich gemacht. Wenn du die Frage nicht klar kannst beantworten, dann werde ich dich ermutigen, dass du über die Tage dieser Frage nachgehst. Das ist die wichtigste Frage, die du musst klären für dein Leben. Nachher hat Jesus im Johannes 19, 26 und 27 gesagt, Frau, siehe dein Sohn. Das hat er zu seiner Mutter gesagt. Und zum Johannes, seinem Jünger, sagt er, siehe deine Mutter. Also er tut hier Vorsorge treffen. Und die Aussage von Jesus berührt mich sehr, weil es zeigt, dass Jesus um unser Leben auf dieser Welt besorgt ist. Jesus kümmert sich ganz bewusst um das natürliche Bedürfnis von seiner Mutter. Sie braucht ja jemanden, der für sie sorgt, wenn er nicht mehr da ist. Jesus ist nicht nur Retter, sondern er ist auch Diener und Helfer. Er ist ein ganzheitlicher Gott. Was für ein Geschenk. Und zwei kleine Punkte können wir aus dieser Aussage herausnehmen. Erstens, Jesus kümmert sich auch um dich und um deine Bedürfnisse in deinem Alltag. Im 1. Petrus 5, 7 lesen wir den berühmten Vers. Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft, um alles, nicht nur um euer geistliches Leben. So ist unser Gott Diener und Helfer, auch für dich. Karfreitag ist doch ein wunderbarer Moment, um einfach wieder mal bewusst die Lasten ans Kreuz zu legen und auch dort zu lassen, weil wir wissen, Gott sorgt. Der zweite Punkt, weil für uns gesorgt ist, hey, wir haben so ein Privileg, für uns ist gesorgt, sind wir auch befreit, um für andere zu sorgen. Die Aussage von Jesus lädt dazu ein, dass wir nicht nur für uns schauen, sondern dass wir auch bewusst für andere schauen. Hey, als Gemeinde sind wir füreinander da. Für das sind wir eine Gemeinschaft, dass wir für den Nächsten sorgen können. Wer ist dein Nächster? Wer ist deine Nächste? Wem könntest du vielleicht auch gerade hier in der Gemeinde ganz speziell Ehre und Zugehörigkeit geben? Der Nächste, Die nächste Aussage, die Jesus macht, in Matthäus 27, 46, ist: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Seit 6 Stunden hängt Jesus an dem Kreuz. Es muss schrecklich gewesen sein. Und es scheint so, wie wenn das Mass jetzt voll wäre. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, schreit Jesus. Hast du auch schon mal so zu Gott geschrien? Kennst du das Gefühl von dieser Gottverlassenheit? Jesus hat das Gefühl, Gott hat ihn verlassen. Kennst du das Gefühl? Mein Gott, warum hast du mich verlassen in meiner Not oder in meiner Trauer? Gibt es vielleicht Leute, die da innen denken? Mein Gott, warum hilfst du mir nicht in meinen Schmerzen oder in meinen Ängsten? Mein Gott, warum hilfst du mir nicht in der Arbeit oder in der Familie? Seit Ewigkeiten läuft alles schief. Bist du überhaupt da? Jesus hat die tiefe Erfahrung vom Leiden gemacht. Und ich finde es eine wunderschöne Vorstellung, dass sich Gott, oder dass sich Jesus da wie zu jedem gesellt, der auch so tiefe Erfahrungen von Not und Leiden macht. Und wie tröstlich ist es, dass sogar Jesus das Gefühl hatte von dieser Gottverlassenheit. Dass sogar Jesus klagt und dass Jesus die berühmte Warum-Frage stellt. Warum? Ich finde das wunderschön. Wir müssen nicht nett lächeln. Wir müssen nicht irgendwie einen Glauben aufbeschwören und Halleluja sagen, obwohl es uns gar nicht drum ist. Sondern wir dürfen einfach ehrlich sein. Ich habe kürzlich den Satz gelesen: Lieber ehrlich zweifeln als heuchlerisch glauben. Dazu lädt uns diese Aussage von Jesus ein. Und ich könnte mir füreinander auch ein Stütze sein, wenn wir hier ehrlich sind. Mit dieser Aussage ermutigt uns Jesus aber auch, dass wir in der grössten Not an Gott festhalten. Ich finde es spannend, dass er sagt: mein Gott. Es ist für ihn immer klar, das ist mein Gott, das ist mein himmlischer Vater und in der grössten Not hänge ich mich an ihn. Und unser Jahresvers heisst ja, die auf den Herrn schauen. Da macht Jesus da ganz wunderbar. Er schaut auf Gott in dem Moment. Und ich lade uns alle dazu ein, egal in welcher Not wir sind. Und wir dürfen Fragen stellen, wir dürfen das Warum rufen, aber dass wir uns immer wieder an unserem Gott festhalten. Bei ihm dranbleiben, bis eine Veränderung passiert. Der nächste Ausspruch, den Jesus gemacht hat, steht im Johannes 19, 28. Ganz einfach, er sagt: Ich habe Durst. Er hat wirklich Durst in diesen Qualen. Man kann sich gut vorstellen, dass er Durst hat. Wenn Jesus sagt, ich habe Durst, dann kommt da vielleicht beim einen oder anderen gerade die Geschichte aus Johannes 4 in Erinnerung, wo Jesus mit dieser samaritanischen Frau am Brunnen auch über den Durst geredet hat. Die Frau war aufgrund von ihrem Lebensstil ausgestoßen von der Gesellschaft. Sie war einsam gewesen. Sie war sicher zutiefst verletzt gewesen und sie ist Jesus mit einem leeren Wasserkrug am Brunnen begegnet. Und der leere Wasserkrug ist für mich wie so ein das Symbol für das Leben, für ihr leeres Leben. Sie hat Durst nach Leben. Ich glaube, ich unterstelle das jetzt uns allen, dass auch wir den inneren Durst nach Leben kennen. Vielleicht ist das beim einen oder anderen der Durst nach Ruhe, nach Erholung. Lass mich einfach sein. Bei anderen vielleicht der Durst nach Liebe, nach Anerkennung. Der Durst nach einer sicheren Zukunft. Der Durst nach Fragen, bei Zweifeln oder bei Zukunftsfragen. Und das Eindrückliche ist, dass der Durstige Jesus am Kreuz es ermöglicht hat, damit unser Durst gestillt werden kann. Im Johannes 7, 37 bis 39 sagt Jesus: Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Jesus hat es möglich gemacht, durch sein Sterben und durch seine Auferstehung, dass wir eine Beziehung können haben mit Gott. Und jeder, der das im Glauben annimmt, kommt als Geschenk den Heiligen Geist über, der in uns lebt. Und der Heilige Geist wird hier bei diesen Versen als das lebendige Wasser beschrieben. Hey, wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du den Heiligen Geist in dir. Das lebendige Wasser. Bist du dir das bewusst? Ich glaube, so oft suchen auch wir, ich, an ganz unterschiedlichen Orten den Durst stillen. Und wir sind uns gar nicht bewusst, dass alles, was wir brauchen, in uns innen ist, durch den Heiligen Geist. Durch Jesus bist du, sind wir verschont von einem Leben, in dem wir ständig durstig sein müssen und ständig irgend an unterschiedlichen Orten unseren Durst stillen. Im Aufschauen zum gekreuzigten und verstandenen Jesus wird unser Durst gestillt. Probiert es aus. Ich freue mich immer wieder, wenn ich das erlebe, dass ich denke, meine Beziehung zu Jesus ist da, wo mir einmal so eine Freude gibt ins Leben. Ich staune einmal, wenn ich miterlebe, was Jesus in meinem Alltag tut oder im Alltag von anderen Menschen. Diese Freude, das ist so eine grössere Freude, als irgendetwas anderes einem geben kann. Ich möchte euch ermutigen, auf Jesus zu schauen. Und dann, im Johannes 19,30, sagt Jesus, es ist vollbracht. Qual ist beinahe am Ende. Jesus ist am Ziel von seinem Auftrag angekommen. Er war gehorsam bis er tot. Und jetzt kann kein Teufel mehr das Kreuz aus dem Boden ziehen. Es ist vollbracht. Jesus ist der Sieger. Was für ein Geschenk. Es ist vollbracht. Wir können verschont bleiben. Nachdem Jesus gestorben ist, lesen wir ganz spannende Sachen in Matthäus 27, 51 bis 54. Weil in Jerusalem haben sich dort ganz spezielle Sachen ereignet. Zum Beispiel ist im Tempel der Vorhang zum Allerheiligsten ist von oben gegen unten in zwei Teile gerissen worden. Im Allerheiligsten war die Gegenwart von Gott. Also es zeigt, der Weg ist offen. Alle Menschen können Zugang zu Gott haben. Es braucht nicht mehr irgendwie Vermittler, Priester oder irgendetwas. Wir können zu Gott gehen. Dann ist zum Beispiel auch eine Sonnenfinsternis passiert. Es ist plötzlich dunkel geworden und die Erde hat bebt. Und es steht, wo die Erde angefangen hat zu beben, dass die römischen Soldaten, die doch sonst so tough waren, dass die Angst bekommen haben. Im Alten Testament hat es immer wieder mal auch Erdbeben gegeben und dort war es immer ein Zeichen, oder meistens ein Zeichen für Gottes Gegenwart. Gott war am Wirken. Und bei den Römern, die hatten so den Götterglauben, die verschiedenen Götter, dort war das Zeichen von einem Erdbeben, dass irgendein Gott seinen Zorn ausgiesst. Also kein Wunder, haben die römischen Soldaten Angst bekommen. Und dann heisst es an dieser Stelle auch, dass nachdem Jesus auferstanden ist, sind in Jerusalem Gräber aufgegangen von einigen frommen Leuten und die Leute sind auferstanden und sind in Jerusalem umeinander gelaufen. Das ist eine unglaubliche Vorstellung. Aber es ist doch ein klares Zeichen dafür, dass Jesus den Tod überwunden hat. Dass nach ihm die Möglichkeit da ist, dass Tote wieder auferstehen können. Und auch wir werden eines Tages mit Jesus wieder auferstehen und ewig leben. Der Tod ist besiegt. Und was ist auf all die Ereignisse aber passiert? Finde ich mega spannend. Die brutalen und abgebrühten Soldaten, die die letzten Worte von Jesus gehört haben, die auf Golgatha dabei waren und gesehen haben, wie Jesus gestorben ist, das hat sich sicher sehr unterschieden zu einem Sterben von anderen Leuten, die gekreuzigt worden sind. Die brutalen und abgebrühten Soldaten, die all die Geschehnisse gesehen haben, die nach dem Tod von Jesus passiert sind, haben gesagt in Matthäus 27, 54, es stimmt, das war wirklich der Sohn Gottes. Nach dem Verbrecher sind die Mörder von Jesus die nächsten Menschen, die erkannt haben, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Ich finde das mega ermutigend. Also wer Jesus anschaut, wer das studiert, was Jesus gemacht hat, der kann nicht unverändert bleiben. Die Botschaft von Karfreitag und Ostern gibt Veränderung. Der letzte Punkt steht im Lukas 23, 46. Dort sagt Jesus, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Jesus übergibt sein Leben in die Hände von seinem Vater. Er lässt los. Wunderschön, wie Jesus die Lebensübergabe vorlebt, das Loslassen. Und das Kreuz von Jesus ladet uns alle heute auch wieder ein, unser Leben ganz in die Hände von unserem himmlischen Vater zu legen. Weil wir wissen, seit Karfreitag und Ostern gibt es Vergebung. Und wir können anderen Menschen vergeben. Seit Karfreitag und Ostern haben wir die tiefe Gewissheit, dass das Leben auf dieser Welt hier nur ein Vorgeschmack ist auf das, was noch wird kommen. Seit Karfreitag und Ostern wissen wir auch, dass Gott für all unsere täglichen Bedürfnisse sorgt. Das auch in der tiefsten Gottverlassenheit. Am Kreuz bei Jesus wird unser Durst gestillt. Und wir dürfen wissen, dass wir Anteil haben an seinem Sieg. Meine Frage an uns alle ist, was hindert uns denn noch, unser Leben ganz in die liebenden Hände Gottes zu legen und mit dem David den Vers aus Psalm 31,6 zu beten? In deine Hände gebe ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Amen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du aus Liebe für uns alle gestorben bist. Danke, dass du es auf dich genommen hast, den Tod, den wir alle verdient hätten. Und ich danke dir von ganzem Herzen auch für die 7 letzten Worte, Herr, und für all das, was du auch uns mit dem sagen willst. Und danke, dass du uns heute Morgen siehst und du weißt, wie es uns geht. Herr, ich bitte dich, dass du vielleicht Menschen, die gerade in Schuld stecken, dass du ihnen heute Morgen neu die Vergebung gross machst. Herr, oder Menschen, die sich von dir verlassen fühlen, dass sie heute Morgen dafür neu begreifen, dass du auch in dem Gefühl von dieser Gottverlassenheit ihnen die Hand um die Schulter legst. Herr, tu du das gerade in dem Moment. Herr, und du siehst vielleicht Menschen da innen, die einen riesen Durst nach Leben haben. Herr, so bitte dich, dass sie heute Morgen erleben dürfen, dass du ihnen den Durst stillst. Dass sie auftanken bei dir. Herr, da bitte ich dich von ganzem Herzen darum. Und ich bitte dich für uns alle, dass du uns den Mut gibst, unser ganzes Leben einfach dir zu übergeben, weil du ein so ein guter himmlischer Vater bist. Und ich danke dir auch noch für die Perspektive, die wir haben dürfen. Herr, dass wir eines Tages mit dir in der Ewigkeit sein dürfen. Herr, das ist so ein Riesengeschenk. Ich lobe und preise dich dafür und bete dich an, Herr. Amen.